Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Salzburg spielt. Die Festspiele haben gestern Abend ihre erste Opernpremiere des Jubiläumsjahres gefeiert. Darüber sprechen wir gleich. Aber zuvor zu denen, die nicht spielen dürfen. Jedenfalls nicht so, dass man damit auch Geld verdienen könnte. Musikerinnen und Musiker gehören wie Tänzer und SchauspielerInnen zu den von der Pandemie ganz stark Betroffenen. Hilfen gibt es, aber wie lange damit durchzuhalten ist, das muss man sehr individuell beurteilen. Hans-Georg Kaiser, der Direktor des Freiburger Barockorchesters, beschreibt die Situation in seinem Ensemble so.
Manche Musiker haben bei der GVL, also bei der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, Soforthilfe beantragt. Das sind allerdings nur 250 Euro. Die haben aber auch teilweise diesen Vorschuss auch in Anspruch genommen, den die GVL den Musikern angeboten hat. Aber manche mussten auch Grundsicherung beantragen, also Arbeitslosengeld 2, weil dann die Situation so prekär ist, dass die Musiker einfach nicht mehr wissen, wie sie im nächsten Monat sozusagen ihre Miete bezahlen können.
Wie die Miete zahlen, wenn man nicht auftreten darf. Über die Lage der Klassikensembles gleich ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung Gerald Mertens. Außerdem in dieser Sendung die Kulturhauptstadtbewerbung Nürnbergs mit den Ruinen der Nazi-Architektur und wie schon erwähnt, noch etwas weiter südlich, Salzburg. Dort wagt man Festspiele. 100 Jahre nach der Gründung sollte nicht alles ausfallen. Und so spielt man neben dem Jedermann von Hugo von Hofmannsthal sogar Oper. Nicht den Maskenball, den gab's im Publikum, sondern Richard Strauss Elektra hatte gestern Premiere. Jörn Florian Fuchs war für Kultur heute bei dieser ungewöhnlichen Opernpremiere dabei. Ich habe ihn gefragt, wie ungewöhnlich der Abend denn war.
Ungewöhnlich vor allen Dingen, was den Einlass betrifft. Natürlich trägt das ganze Personal Masken und man selber kommt auch nur mit einer Maske in den Saal. Das dauert auch alles ein bisschen, bis man dann seinen Platz eingenommen hat, der ja eigentlich sehr viel Platz ringsherum bieten sollte. Sollte, sage ich schon, weil neben mir waren tatsächlich links und rechts war jeweils ein Platz frei, aber vor mir saß ein Pärchen, davor saß ein Pärchen, davor saß die halbe Reihe zusammen. Das wirkte nicht so, als ob das alles Personen aus einem Haushalt sind. Und anscheinend sind ja nur 1000 Leute im Saal gewesen. Es wirkte schon deutlich mehr. Also das mag eine optische Täuschung gewesen sein. Aber dass das jetzt so spärlich besetzt ist vom Publikum, ist mir einfach so direkt nicht aufgefallen. Auch einfach, was die Stimmung im Saal betrifft. Ja, und einfach die Masse Mensch sozusagen. Da habe ich keinen großen Unterschied zu anderen Aufführungen erlebt.
Kommen wir mal zur Kunst. Eigentlich Elektra, das ideale Jubiläumsprogramm, die erste gemeinsame Bühnenarbeit der beiden Festspielgründer Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal 1909 in Dresden uraufgeführt und damals musikalisch sehr gekonnt auf dem Grat zwischen Moderne und Romantik. Das war schnell ein Erfolgsstück. In Salzburg gibt es eine Neuinszenierung. Was hat der polnische Regisseur Krzysztof Walikowski denn aus dem antiken Stoff gemacht?
Naja, er macht ja immer seine eigene Ästhetik, die er über die Stücke ein bisschen drüber legt oder die Stücke mit seiner Ästhetik versucht zu beleben. Und diese Ästhetik ist sehr modern, sehr kalt, dann auch sehr schwül. Also oft gibt es Figuren, die rauchen, die sich dekadent irgendwie hinlümmeln. Das ist in dem Fall auch so Glytämnestra, die ihren Gatten getötet hat. Sie ist auch so eine Lady mit in großem, tollem Abendkleid. Leid und schleicht so ein bisschen durch die Szenerie. Und das ist ein bisschen einerseits konkret eben in die Gegenwart geholt. Also tendenziell denkt man dann, ja, ist das irgendwie ein Machtproblem von heute? Sind das vielleicht Clan-Strukturen? Aber es ist doch immer auf eine etwas surreale Weise gebrochen. Es ist auf der rechten Seite ein Pool. Darüber gibt es so schmuddelige Duschen. Die Figuren warten zum Teil auch durch diesen Pool hindurch. Das heißt, es wird immer wieder geht ins Surreale, auch ins bisschen ins Symbolistische. Am Schluss verwest alles durch eine große Videoprojektion mit Blut und lauter Fliegen. Und es gibt ein paar ganz nette Lichtstimmungen. Das erinnert doch sehr auch an die Salome von Romeo Castellucci, eine inzwischen ja legendäre Produktion in der Felsenreitschule. Auch dort, wie jetzt an dem Abend gestern, sind die Arkaden dieser berühmten Felsenreitschule nämlich zugemauert. Also man merkt, dass Walikowski versucht, an diese sehr starke, sehr symbolhafte Inszenierung der Salome von Castellucci anzuschließen. Das gelingt ihm, finde ich, nicht ganz, aber das Stück vermittelt sich doch auf eine interessante Weise. Weitestgehend, wenn man davon absieht, dass es immer wieder ein paar kleinere Energieprobleme gibt, finde ich, wo die Protagonisten vorne einfach sitzen in Richtung Publikum. was, glaube ich, nicht Corona geschuldet ist, sondern da fehlt so ein bisschen einfach die Kraft.
Klingt jedenfalls nicht nach einer vollständigen Neuinterpretation des Stoffs, sondern mehr nach einer Art Illustrierung, wenn man sieht, dass da ständig die Katharsis und die Reinigung am Rand stattfinden muss, aber dann am Ende doch wahrscheinlich nicht erfolgreich ist. Wie sauber ist es denn musikalisch? Es ist ja mit Ausrine Stundite, eine junge litauische Sopranistin, die man als Elektra hört.
Das ist eine sehr, sehr kräftige Stimme, die ist auch ein bisschen, ja, ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig zunächst, um da reinzukommen. Der Dirigent Franz Welser-Möst hat gesagt, er hat mit ihr sehr, sehr lange diese Partie erarbeitet, das ja immer eine Grenzpartie ist, die sehr, sehr schwierig zu bewältigen ist. Wenn man sich daran gewöhnt, ebenso wie ein bisschen an die Ästhetik, funktioniert das schon, also die Regieästhetik funktioniert das schon sehr gut. Überhaupt sind die drei Frauen an diesem Abend toll besetzt. Das ist Asmik Grigorian, die Salome der letzten zwei Jahre hier als Chrysotimis und dann vor allen Dingen auch Tanja Ariane Baumgartner als Klytämnestra. Und wir hören mal die berühmte Szene, da ist Klytämnestra, die sich über ihre Albträume bei ihrer Tochter Elektra beschwert.
Weißt du kein Mittel gegen Träume? Träumst du, Mutter? Wer älter wird, der träumt. Allein, es lässt sich vertreiben.
Ja, doch eine der nicht ganz so häufigen lyrischen Stellen in dieser auch schwierigen, komplexen Partitur. Franz Welser-Möst mit den Wiener Philharmonikern, das ist schon eine Idealbesetzung. Das beginnt auch nicht ganz so mit Triumphgesten am Anfang, fast ein bisschen reduziert. Und dann gibt es aber doch das große Klangtheater, das Welser-Möst uns da bietet. Das ja, kann man besser so eigentlich nicht hören. Ich denke, dass neben Thielemann ist Welser-Möst sicher der beste Strauss-Dirigent unserer Tage, sodass man also musikalisch eine extrem beglückende Premiere hat, szenisch, wie gesagt, ein paar kleinere Einschränkungen.
Ein Blick vielleicht noch darauf, wie Ihr Eindruck ist vom hier durchaus viel kritisierten Risiko. Sie haben es gerade schon geschildert, dass die Salzburger Festspiele eingehen. Die versuchen es natürlich einzudämmen, aber es scheint nicht so ganz zu funktionieren, wenn ich höre, was Sie erzählen aus dem Zuschauerraum. Funktioniert Oper denn so unter den Bedingungen einer Pandemie oder saßen Sie im Zuschauerraum die ganze Zeit und haben über das Risiko nachgedacht?
Also ich habe mich da überhaupt nicht drum gekümmert und mich sehr drauf eingelassen. Allerdings gab es dann plötzlich eine Situation, die Dame links vor mir hat einen Fächer herausgeholt. Ja, und man denkt natürlich, die schönen Aerosole, die jetzt alle nicht so herumschwingen sollen da im Raum, damit wir natürlich uns auseinandersetzen und dann die Masken nur absetzen während der Aufführung und manche haben die auch aufbehalten. Dann kommt eine Dame und fächert und hat damit natürlich sämtliche Aerosole aus der Umgebung, denke ich, weit verbreitet. Also in dem Moment merkt man einerseits, es kommt ein Unsicherheitsgefühl irgendwie schon auf und andererseits denkt man, ja gut, es ist aber auch schlicht und ergreifend ein Lebensrisiko, sich da halt mal reinzusetzen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich die Entscheidung schon fälle, ja, ich gehe in diese Veranstaltung, egal ob es da jetzt sozusagen konstant Massen gibt oder eben Fächer.
Jan-Florian Fuchs aus Salzburg über die erste Opernpremiere dieser Saison der Salzburger Festspiele. Richard Strauss, Elektra in der Inszenierung von Krzysztof Walikowski. In Salzburg wird gespielt, die meisten anderen Konzert- und Musiktheateraufführungen aber sind abgesagt oder werden aktuell gar nicht erst geplant. Und es sieht derzeit doch so aus, als ob das noch lange so bleiben wird. Der Klassikbereich ist unter Druck, Hilfen vom Bund gibt es, aber die durften wie im gesamten Kulturbereich nicht für Essen, Trinken und die Miete ausgegeben werden, sondern nur für Betriebskosten und die haben die meisten Musiker kaum. Das hat sich in dieser Woche geändert. Die Förderbedingungen wurden angepasst und die Hilfen für die Musik vom Bund aufgestockt. 10 Millionen Euro gibt's zusätzlich. Reicht das nun und hilft es der klassischen Musik eigentlich? Die Frage habe ich Gerald Mertens gestellt, dem Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, der Interessenvertretung von BerufsmusikerInnen.
Es reicht leider nicht. Das Problem ist allerdings auch, dass der Bund halt nicht alle Probleme lösen kann. Kultur ist ja in Deutschland immer noch Sache der Länder und der Kommunen. Und genau an dieser Schnittstelle und dieser Bruchstelle, muss man schon fast sagen, stehen wir im Moment, dass halt die Länder sehr unterschiedlich viele Dinge schon gemacht haben. Wir haben einen bunten Flickenteppich und die Programme des Bundes setzen eher an die Institutionen und an den großen Musikfonds und weniger bei den Einzelkünstlern an. Und genau da entstehen eben Lücken.
Das Spektrum der professionellen Klassikensembles, das ist ja sehr groß, das muss man wahrscheinlich sehr differenziert betrachten. Das reicht von Orchestern, die sich vielleicht nebenberuflich, auch wenn es Profis sind, zusammenfinden, um zum Beispiel Chöre zu begleiten oder eigene Projekte auf die Beine zu stellen, so eher im regionalen Umfeld, bis zu Spitzenensembles wie zum Beispiel das Freiburger Barockorchester. Was gab es da bislang für Wege, mit den fehlenden Einnahmen umzugehen? Kellnern ging ja auch nicht.
Kellnern ging in der Tat nicht, und das Problem ist ja, dass für die Musikerinnen und Musiker gleichzeitig alle Dinge weggebrochen sind. Also die Beschäftigung in dem freien Orchester, meine Kammermusikveranstaltungen, aber auch Unterrichten, also oder auch Chorbegleitung, weil die Chöre singen im Moment ja auch nicht. Also das ist das Drama im Moment, dass wirklich alle Beschäftigungsstrecken, die man normalerweise hat, gleichzeitig weggebrochen sind. Und das ist die große Schwierigkeit, und das wird auch in den nächsten Monaten die Schwierigkeit sein. Wir gehen im Moment in unserem Verband davon aus, dass wir noch ungefähr 12 weitere Monate, also bis zum Ende der nächsten Spielzeit, mit einem Notplan fahren müssen.
Wie sieht es denn ganz praktisch aus bislang? Sind alle Orchester, die Sie kennen, die bei Ihnen organisiert sind, irgendwie über die Runden gekommen, oder gibt es schon Insolvenzen?
Also in dem Festanstellungsbereich der institutionell geförderten Orchester sind 70% ungefähr in Kurzarbeit. Das heißt, da kommt man einstweilen über die Runden, und man wird auch versuchen, die neue Spielzeit mit einem Notspielplan zu beginnen. Es gibt einige Orchester, beispielsweise Südwestdeutsche Philharmonie in Konstanz, die Open-Air-Veranstaltungen gemacht haben. Aber das ist eben auch nur eine Ausnahme. Die meisten müssen ja ab September, Oktober wieder in geschlossenen Häusern spielen. Und da haben wir halt noch große Probleme, sowohl mit den Abstandsregeln auf der Bühne, als auch mit der Frage, wie viel Publikum darf eigentlich in den Zuschauersaal.
Jetzt haben Sie gerade schon geschildert, es ist in Deutschland auch so ein bisschen ein Glücksfall, wo man als Musikerin oder als Musiker gerade arbeitet. In manchen Ländern ist die Unterstützung besser, in manchen ist sie nicht so gut. Das, was jetzt da vom Bund dazukommt, 10 Millionen, ist ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Wird es trotzdem helfen, und wenn ja, wem?
Die 10 Millionen für die Initiative Musik helfen dem Rock-, Pop- und Jazzbereich oder auch Hip-Hop und Metal. Aber das ist natürlich ein ganz kleines Spektrum nur. Und auch 10 weitere Millionen, die an den Musikfonds gegangen sind, die helfen der zeitgenössischen Musik und dem Jazz. Aber gerade die klassischen Musiker, also im Umfeld von Orchestern, die als Aushilfe dort spielen oder die eben in Kirchenkonzerten Chöre begleiten, gerade die fallen im Moment noch durch alle Förderröste des Bundes.
Das klingt aber so, wenn Sie davon ausgehen, dass das noch bis zum Ende der nächsten Spielzeit, also 2021, so sein wird, als ob das viele dann tatsächlich nicht überleben würden.
Das ist in der Tat das Problem. Ich habe von ersten Künstlerinnen und Künstlern auch schon gehört, die jetzt wirklich überlegen, den Beruf zu wechseln, weil die mir sagen, ich halte das 3 bis 6 Monate durch, aber ich halte das nicht noch ein ganzes Jahr durch. Und das wird in der Tat ein Problem. Und ich glaube, wir werden in einem Jahr doch deutliche Lücken in der Musiker- und in der Kulturszene spüren von denjenigen, die sich dann in der Zwischenzeit verabschiedet haben.
Ja, was müsste denn passieren? Sie haben jetzt die Gelegenheit, nur auf den Tisch zu hauen.
Es müsste passieren, dass eben auch den klassischen Musikern, also im Umfeld von Orchestern und diesen freien Ensembles, noch stärker geholfen wird, dass dort Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. Wir haben ja beispielsweise auch schon an die beiden großen Kirchen in Deutschland appelliert, mehr freischaffende Musikerinnen und Musiker auch im gottesdienstlichen Bereich einzusetzen. Das ist auch teilweise auf fruchtbaren Boden gefallen. Also es gibt schon Möglichkeiten, hier was zu machen, aber das läuft eben nur mit öffentlicher Förderung, weil Veranstalter, die privat organisiert sind, können mit den kleinen Zuschauerzahlen, die im Moment zugelassen sind, noch nicht vernünftig arbeiten und kalkulieren.
Aber mal ganz realistisch betrachtet, das sind ja Milliardenumsätze, die im Kulturbereich erwirtschaftet werden. Wahrscheinlich auch bei den Klassikensembles mehrere 100 Millionen Euro. Das kann ja der Staat, die Länder, der Bund nicht ersetzen.
Es geht im Grunde genommen auch nur um eine Minimalförderung, also um eine Hilfe zum Überleben, bis wir wieder zu normalen Zeiten zurückkommen. Da will ja keiner einen Gewinn machen, sondern man will wirklich seinen normalen Lebensunterhalt als Musiker pro Monat bestreiten können, seinen Unterhalt, seine Miete. Und im Grunde genommen darum geht es, dass wir jetzt wirklich schaffen, diese Brücke bis zu einem Normalbetrieb voraussichtlich irgendwann in 2021 zu schlagen.
Haben Sie da Signale, dass in der Richtung was passiert?
Die Signale haben wir noch nicht, sondern es wird ja jetzt geschaut von den Ländern und vom Bund, wie die losgetretenen Maßnahmen wirken, und eventuell muss da halt dann nochmal nachgesteuert werden. Aber das muss man jetzt erstmal beobachten. Auf jeden Fall für den Klassikbereich gibt es hier noch eine Finanzierungslücke.
Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, über die anhaltend schwierige Lage der Musikerinnen und Musiker im Bereich der klassischen Musik. 2025 will Nürnberg Kulturhauptstadt Europas werden und es hofft darauf, dass nun zum Vorteil wird, was lange als Makel angesehen wurde, Nürnbergs NS-Vergangenheit nämlich und deren architektonische Überreste. Das ist nicht unumstritten. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone über Ruin und Kultur.
Nürnbergs Altlasten aus Beton und Granit wiegen schwer. Die pompösen Tribünen des Zeppelinfeldes, eine Arena für 320.000 Zuschauer, so groß wie 12 Fußballfelder. Hier inszenierte die NSDAP ihre Reichsparteitage. Das inzwischen denkmalgeschützte Erbe des Faschismus modert vor sich hin.
Wir als Stadt Nürnberg setzen uns seit mehreren Jahrzehnten ganz intensiv damit auseinander und haben versucht, einen Weg der Aufklärung, der Transparenz zu gehen,
sagt die CSU-Politikerin Julia Lehner, Nürnbergs zweite Bürgermeisterin und zuständig für Kultur. Den transparenten Umgang mit den NS-Altlasten verfolgt die Politik noch nicht allzu lang. Ein Dokuzentrum, das über die Geschichte des Reichsparteitagsgeländes informiert, gibt es erst seit 2002. Inzwischen aber geht Nürnberg dieses Erbe geradezu offensiv an. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025. Im teils leerstehenden Torso der monumentalen, nie fertiggestellten NS-Kongresshalle sollen Kreative einziehen.
Ateliers, Proberäume, Räumlichkeiten für performative Kunst oder Coworking Spaces. All das fehlt in unserer Stadt in einem hohen Maße. Deshalb ging jetzt die Überlegung im Umgang mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände einen Schritt weiter. Wir möchten ausprobieren, ein Teilstück der Kongresshalle, ein weiteres Teilstück, das im Moment ungenutzt ist, der Öffentlichkeit dahingehend zur Verfügung zu stellen, dass dort im demokratischen Sinne Kunst und Kultur einzieht.
Das klobige Gebäude aus der Nazizeit möchte die Politik in der bisher eher biederen Arbeiterstadt als Raum für die kreative Klasse zur Verfügung stellen. Das wäre etwas Neues. Und wohl ganz im Sinne des Architekturtheoretikers Stefan Trübi. Der hatte schon im vergangenen Herbst auf einer Tagung empfohlen, einen originellen Zugang zu wagen. Zwar sei Vorsicht geboten im Umgang mit dem ideologisch vorbelasteten Gelände, so Trübi.
Dennoch sollten wir, glaube ich, jetzt nicht in eine immerwährende Schockstarre befallen, die diesen Ort auf eine gut gemeinte Heiligkeit festlegt und leerräumt.
Auch Kunstschaffende selbst, wie der Nürnberger Kurator und Verleger Manfred Rothenberger, würden die Umnutzung des Rundbaus begrüßen.
Mit einem Gebäude, was der Selbstdarstellung einer Diktatur dienen sollte, das jetzt zu einem Hort der Kreativität zu machen, das wäre natürlich eine grandiose, paradoxe Umwertung, die ganz, ganz toll wäre und womit Nürnberg auch mal ein riesiges Signal nach außen senden könnte, dass man mutig ist, dass man kühn ist und dass man sagt, Mensch Leute, kommt nach Nürnberg, hier passiert was Tolles, wir trauen uns was.
Noch befindet sich die Stadt in Vorplanungen. Sie möchte zunächst die Kreativen fragen, was sie genau benötigen. Die Corona-Zeit dürfte für die Umsetzung nicht nur zeitliche Verzögerungen, sondern auch finanzielle Hindernisse mit sich bringen. Doch auch eine andere Frage stellt sich. Kann ein Umgang mit NS-Architektur überhaupt Teil einer Bewerbung für eine europäische Kulturhauptstadt sein, wenn sie erfolgreich sein will? Die zweite Bürgermeisterin sagt ja und erinnert an die drei Attentate des rechtsextremen Terrortrios NSU in den Nullerjahren, verübt an migrantischen Menschen in Nürnberg.
Wo wir auch immer heute wieder aufgerufen sind, diese Vergangenheit im Auge zu behalten und vor allen Dingen eben dieses nie wieder zu leben. Und dabei sind wir beim europäisch-demokratischen Gedanken und haben eigentlich hiermit eine Geschichte Europas zu erzählen.
Zumal die Zukunft des Reichsparteitagsgeländes selbst Teil einer Architekturdebatte in Stadt und Land ist. Während einige den Totalabriss forderten, andere wiederum die vollständige Rekonstruktion, entschied sich die Stadtpolitik für einen Mittelweg, die Instandsetzung der Tribünen auf dem Zeppelinfeld, also eine rein bauliche Sicherung des Nachkriegszustands. Gegen den Abriss hatte sich Stefan Trübi ausgesprochen.
Wir sollten niemals vergessen, dass wir die Demokratie in Deutschland nicht selbst erkämpft haben, sondern wir wurden in die Demokratie gebombt. Und um uns daran immer zu erinnern, dass alles, was wir hier als vermeintlich, als selbstverständlich erleben, das Nicht-Selbstverständlichsein unserer Demokratie, halte ich für eine ganz zentrale Botschaft der Erinnerungspolitik. Und ich glaube, gerade das ehemalige Reichsparteitagsgelände ist das Kernstück dieser Erzählung.
Nürnberg könnte europäische Kulturhauptstadt werden. Am 28. Oktober wird das entschieden. Und jetzt werden wir bei Kultur heute grundsätzlich.
Endlich mal erklärt.
Wir bemühen uns in diesen Zeiten, wichtigen Fragen den Raum einzuräumen, den sie sonst nicht haben, weil offenbar alle voraussetzen, dass sie schon geklärt sind. Bloß nicht nachfragen, so das Motto, man könnte ja als dümmlich dastehen. Dabei ist eine Frage wie die heutige durchaus vielschichtig und alles andere als simpel. Gibt es im Tanz eigentlich Klassiker wie in Operliteratur oder Popmusik? Klar, Schwanensee könnte man da ausrufen, aber damit fangen die Probleme schon an. Welcher Schwanensee denn? Wir haben zum Glück Tanzkritikerin Wiebke Hüster. Frau Hüster, wie sieht es aus mit Klassikern des Tanzes? Was wäre außer Schwanensee noch zu nennen?
Ja, in der Tat. Als erstes denken wir dann natürlich an die großen Handlungsballette des 19. Jahrhunderts. Und wir folgen ja im Tanz eigentlich auf die musikalische Klassik. Wir kommen ja da erst 1841 mit Jean Corallis großartigem Ballett Giselle sozusagen hinterher und sind dann aber auch gleich, werden dann gleich zum Inbegriff der Romantik. Also wir sind eigentlich die Verkörperung der Geister, wir zeigen die Metamorphosen zwischen Mensch und Tier, zwischen Leben und Tod, die Übergänge, all das. Dazu ist der Tanz wirklich unglaublich fantastisch in der Lage zu dieser Zeit. Und an diese Werke denken wir. Aber eben in der Tat, Schwanensee können wir erst seit einigen wenigen Jahren in der originalen und auch sehr originellen Version von Marius Petipas und Lev Ivanov in der Tat sehen. Denn da wurde das erst durch Alexei Radmansky wirklich rekonstruiert mit Notationen, die er in der Harvard Library gefunden und dann gelesen und übertragen hat in den Ballettsaal. Vorher waren wir eigentlich auf die überlieferten Versionen und die dann auch immer wieder veränderten Versionen angewiesen und blieben dabei. Heutzutage kann man eben eine neue Version sehen und sie mit dieser rekonstruierten wirklich vergleichen. Und das ist das Neue und das Fantastische.
Das heißt, erstens ist es schwer, Ballettchoreografien aufzuzeichnen, sodass sie reproduzierbar sind. Zum anderen aber ist das natürlich nicht so, als wenn ich eine Oper aufführe. Das heißt, die Partitur ist im Wesentlichen die gleiche. Da gibt es vielleicht mal eine Kürzung, sondern es verändert sich eigentlich immer wieder. Und tänzerisches Choreografieren und Inszenieren besteht darin, mit dem vorhandenen Material wieder neu kreativ umzugehen?
Ja, genau. Also in der Oper inszenieren sie sie und ziehen sie sozusagen ins Zeitgenössische hinüber. Wie sinnvoll oder wie schlagend das dann im Einzelfall auch ist. Bei Schwanensee oder Nussknacker zum Beispiel wäre es so, oder auch Don Quixote, Raimonda, da gibt es sehr viele Ballette, die das betrifft, da ist ja eigentlich die getanzten Schritte, die Bewegungen sind ja eigentlich die Partitur. Das ist ja eigentlich die Arie, die Solo-Variation der Protagonistin. Und wenn daran sozusagen gefiddelt wird, dann ist es eigentlich nicht mehr das Werk streng genommen. Und das ist so ein wirklich gravierender Unterschied zu den anderen Künsten, den man jetzt erst so richtig zur Kenntnis nimmt und auch Konsequenzen daraus zieht. Ich glaube, dass der Tanz seitdem als Kunstform auch sehr viel ernster genommen wird im Reigen der Künste, weil wir jetzt wirklich auch sagen können, gut, hier sind unsere Wurzeln, da sind die Notationen, kannst du Russisch, kannst du Noten lesen, dann kannst du diese Notation lernen und kannst überprüfen, was hier gemacht wird auf der Bühne.
Das heißt, es ist etwas komplexer, der Vorgang der Kanonausbildung, der Klassikerausbildung im Tanz, als in anderen Künsten. Wie hat man sich das denn vorzustellen? Welche Zeiträume gibt es da überhaupt und in welchen Zeiträumen gibt es Klassiker?
Also beginnend könnte man sagen von der Französischen Revolution an. Also natürlich ist die Akademisierung des Tanzes älter. Diese Akademie de Danse Classique in Paris wird gegründet 1661. Aber ich sage mal, das, was wir jetzt heutzutage noch spielen, fängt eigentlich an mit La Fille Malgardée, dem ersten revolutionären Ballett, das eine Geschichte erzählt, die unter Bauern spielt. Und dann geht es weiter über das 19. Jahrhundert und das Wundervolle beginnt im 20. Jahrhundert. Da hat man eigentlich eine Tanzexplosion. Also nicht nur springt der Tanz der Avantgarde voraus, sondern wir haben dan die Neoklassik von Georges Balanchine. Wir haben Merce Cunningham, der mit John Cage unser Theaterverständnis wirklich revolutioniert. Und dann eben die ganze zeitgenössische Frage des Kanons, was ist ein zeitgenössischer Klassiker? Pina Bausch natürlich, William Forsythe. Und wie verändert sich dieser Kanon sozusagen unter unseren Augen?
Wiebke Hüster hat uns Klassiker des Tanzes endlich mal erklärt und die Kanonbildung. Das können Sie nachhören, wie alle Folgen von Endlich mal erklärt bei Kultur heute unter deutschlandfunk.de. Und jetzt fahren wir Auto im Museum. Das heißt, das Museum ist in diesem Fall eine Messehalle in Rotterdam. Während das Museum Bäumann von Beuningen umgebaut wird, können sich Kunstfreunde in Elektroautos setzen und durch die Ersatzausstellung fahren. Kerstin Schweighöfer hat das gemacht.
Die meisten der 40 gezeigten Kunstwerke sind Klassiker der Sammlung, die wegen Umbauarbeiten nicht im Museum gezeigt werden kann. Direktor Charles Ex.
Ja, wir hatten so viel Sinn, um mehr zu tun.
Wir hatten so viel Lust, in Zeiten von Corona etwas zu tun, was Spaß macht und positive Energie erzeugt.
Thema ist die Konfrontation von Mensch und Natur. Die erste findet gleich zu Beginn statt, wenn die Autos in einem schwarzen Tunnel verschwinden. Schon nach wenigen Metern versperrt Oskar Kokoschkas Madrill den Weg, der, angeleuchtet von den Scheinwerfern, plötzlich aus dem Dunkel auftaucht. Grellblau und grün. Mit entblößten Zähnen schaut er den Betrachter grimmig an.
Es ist wie eine Geisterbahn.
Rechts hinter ihm wird der Blick auf die dunkle Messehalle frei, so groß wie zwei Fußballfelder. An den Wänden hängen großformatige Gemälde, an der Decke Installationen. Mal ein buntes Flugzeug von Panamarenko, mal eine riesige Pyramide des Niederländers Bas van Beek. Dazwischen gigantische LCD-Bildschirme. Videokunst von Bruce Nauman oder von Jeroen Eisinger. Er ist mit seinem berühmten Schwarz-Weiß-Video Springtime vertreten, auf dem er selbst zu sehen ist, wie er langsam von einem Bienenschwarm bedeckt wird. Gruselig und in dieser ungewöhnlichen Umgebung irgendwie noch ausdrucksstärker als sonst, findet auch der Autofahrer, der neben uns die Scheibe heruntergelassen hat.
Ich finde es sehr besonders.
Sehr außergewöhnlich. Eine ganz seltsame, ganz besondere Atmosphäre ist das hier. Man wird Teil der Kunst, mehr als im Museum. Das habe ich so noch nie erlebt.
Ja, noch nie ehrlich gesehen.
Denn in dieser für sie neuen Umgebung erscheinen auch die Kunstwerke selbst in buchstäblich neuem Licht. Und es ist still, sehr still sogar. Keine Schritte und kein Stimmengewirr wie im Museum. Das Autoradio kann die Stille brechen. Wer es anmacht, erfährt alles über die gezeigten Kunstwerke. Eine Art verkappte Audiotour. Auf der Tribüne am anderen Ende der Halle sitzt Leon mit seinen Kollegen und begutachtet sein Werk. Er gehört zum Aufbauteam. Hier hatte er es mit 13 Metern Höhe zu tun. Mit einer Länge von 140 Metern und einer Breite von 70. Leon hat auch schon festgestellt, was das mit den Kunstwerken macht. Sie erscheinen auf einmal sehr viel kleiner.
Alles wird relativ klein. Als je die Schroef da sieht.
Bestes Beispiel: die gebogene Schraube von Klaas Oldenburg, ein monumentales Werk, das normalerweise im Rotterdamer Museumspark steht und in dieser neuen Umgebung wie geschrumpft aussieht. Man kann unter ihr durchfahren, was wir zum Abschluss auch tun. Draußen erwartet uns ein zufriedener Museumsdirektor Charles Ex.
All suchend und spielend.
Jahrelang haben wir als Museum nur eine Sprache benutzt, um Kunst zu vermitteln. Aber es gibt viele Sprachen, nicht nur die der 6x6 Meter großen Museumssäle.
In die Räume von 6x6 Meter.
Die eine Drive-In-Ausstellung in Rotterdam. Noch bis Ende August kann man dort die Perspektive wechseln. Wir wechseln jetzt zu Doris Schäfer-Noske und den Kulturnachrichten. Da gibt es Geld für die Kunst.
Ja, der Bund will nämlich mehr Kunst kaufen, um den Künstlerinnen und Künstlern in der Corona-Krise zu helfen. Werke, die dann Teil der Kunstsammlung des Bundes sein werden. Diese Kunstsammlung gibt es seit 1970 und sie wird von Kulturstaatsministerin Monika Grütters verwaltet und betreut. Normalerweise steht für Ankäufe 500.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. In diesem Jahr soll der Ankaufsetat dagegen auf 3 Millionen erhöht werden. Das hat die Kulturstaatsministerin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bestätigt. Mit diesem Geld soll eine unabhängige Kommission dieses Jahr 150 Kunstwerke erwerben, und zwar bei Kunstmessen, sofern sie stattfinden, aber auch und vor allem bei Künstlerinnen und Künstlern direkt oder in Galerien. Bewerben kann man sich für diese Kunstsammlung übrigens nicht. Einen drastischen Besuchereinbruch haben die Museen und Ausgrabungsstätten in Italien verzeichnet. Ab dem 18. Mai waren sie wieder geöffnet und bisher liegen die Besucherzahlen bei einem Zehntel des Vorjahres. Der Einlass ist dort allerdings auch meist nur nach Voranmeldung und mit begrenzten Besucherzahlen möglich. Und der Schauspieler Wilford Brimley ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Brimley war mit seinem Schnurrbart ein bekanntes Gesicht aus vielen Hollywood-Filmen. Meist spielte er Nebenrollen. Im Film Cocoon von 1985 verkörperte Brimley einen von mehreren Rentnern in Florida, die entdecken, dass das Wasser in einem Schwimmbecken in ihrer Nachbarschaft eine verjüngende Wirkung besitzt. Der Pool wurde von Aliens angelegt. Und in der Grisham-Verfilmung Die Firma spielte Brimley den Sicherheitschef der korrupten Anwaltskanzlei in diesem Film. Begonnen hatte Wilford Brimley seine Karriere als Stuntreiter. Eine klassische Schauspielausbildung hatte er nämlich nicht.
Doris Schäfer-Noske, vielen Dank. Die Gästelisten in Gaststätten und der Zugriff der Polizei darauf, das ist ein Thema nach den Nachrichten in den Informationen am Abend. Ich bin Jörg Biesler. Schönen Abend noch.